Deutschlandfunk, kontrovers.
Heute mit Jasper Barenbeck im Studio. Herzlich willkommen. Deutschlands Fleischindustrie hat schon lange einen schlechten Ruf. Für viele offenbart jetzt die Corona-Pandemie einmal mehr, was so alles schiefläuft. Für Kritiker geht zwischen Stall und Teller ein auf Effizienz getrimmtes System Hand in Hand mit der Missachtung von Menschen und von Tieren. Zu einem Sinnbild für viele Schattenseiten ist in diesen Wochen der Fall Tönnies geworden. Wieder werden Forderungen nach grundlegenden Veränderungen laut. Dabei geht es aber um mehr als um die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in großen Schlachtereien. Es geht auch um mehr Tierschutz in diesen Tagen in der Diskussion, um bessere Bedingungen in den Ställen, um einen Stopp von Billigangeboten im Supermarkt, um andere Formen der Landwirtschaft. Darüber wollen wir in den nächsten anderthalb Stunden hier im Deutschlandfunk diskutieren, und zwar zusammen mit diesen Gästen. Renate Künast war von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft. Heute ist sie Sprecherin der Grünen im Bundestag für Tierschutz und Ernährungspolitik. Wir erreichen Sie in Berlin heute Morgen. Schönen guten Tag, Frau Künast.
Guten Tag.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Dr. Marco Moormann ist CDU-Abgeordneter im Landtag von Niedersachsen und dort Mitglied im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Guten Tag auch Ihnen, Herr Moormann, nach Hannover.
Ja, guten Morgen.
Und Sie sind auch promovierter Agraringenieur, glaube ich, oder?
Das ist richtig, genau.
Sehr schön. Matthias Wolfschmidt arbeitet für Foodwatch, einen gemeinnützigen Verein, der sich für die Qualität von Lebensmitteln und für die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern einsetzt. Er leitet die internationale Kampagnenarbeit für Foodwatch. Für unser Thema wichtig, Matthias Wolfschmidt ist auch Veterinärmediziner. Schönen guten Tag, Herr Wolfschmidt.
Ich grüße Sie, Herr Barenberg.
Einige Hörerinnen, einige Hörer haben sich heute schon bei uns gemeldet. Ein paar Stimmen und ein paar Anmerkungen deshalb zu Beginn unserer Diskussion.
Hier Rüdiger aus Heidelberg. Eine Agrarwende, das brauchen wir. Was wir nicht gebrauchen können, sind Tiertransporte auf unseren Autobahnen. Folglich muss wieder mehr dezentral produziert werden.
Hans-Heinrich Oelkers, ich arbeite seit 30 Jahren in einem Schweinestall. Ich komme hier aus Groß-Lobke in Niedersachsen. Ich habe meiner Meinung nach, ist das politisch gewollt, dass die Schweinepreise gedrückt werden durch die Schlachthofindustrie. Das ist ein politisches Problem.
Schinkel, mein Name. Ich rufe aus Berlin an. Es ist doch eine Schande, dass wir immer noch darüber diskutieren müssen. Die Meinung der Bevölkerung ist doch klar. Fleisch muss einen gehobenen Standard der Nahrungsindustrie einnehmen. Das Tierwohl ist unbedingt wichtig.
Helmut Kaufmann aus Pforzheim. Solange die Fleischproduktion ein Wachstumsmarkt ist und unsere Landwirtschaft dem Freihandel der internationalen Konkurrenz ausgeliefert ist, wird sich hier nichts ändern. Hier ist der Hebel anzusetzen.
Monika Gerlach, Berlin. Ich möchte mein Statement in Form eines denkwürdigen Anstoßes geben. Wenn Menschen denken, dass Tiere nicht fühlen können, fühlen Tiere, dass Menschen nicht denken können.
Viola Schneider, ich rufe aus Kassel an. Man möge Frau Künast daran erinnern, dass in ihrer Zeit diese Gesetze beschlossen wurden, deren Folgen sie jetzt aufs Schärfste kritisiert. Ich würde wirklich gerne verstehen, wie man das im Kopf hinbekommt.
Viele kritische Stimmen also unserer Hörerinnen und Hörer, die natürlich nur eine Auswahl sind. Aber Frau Künast, weil Sie direkt angesprochen worden sind, eine Hörerin, Frau Schneider aus Kassel, die macht Sie mitverantwortlich für die Zustände. Derart ziehen Sie sich diesen Schuh an?
Verantwortung haben 80 Millionen Bundesbürger. Ich hebe mich da gar nicht hervor. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese Regeln nicht von mir beschlossen wurden, sondern ich habe sie in 5 Jahren nicht weggekriegt. Das ist Ausdruck der Machtverhältnisse. Ich hatte damals angefangen mit Gentechnik, mit dem Bio-Siegel und einem Schub für den ökologischen Landbau, weil man damals schon das Klima- und Artenvielfaltsproblem sah, und mit den Legehennen und Verbot der alten Käfige. Mehr Unterstützung können immer alle gebrauchen.
Aber Sie würden auch sagen, das ist ja so ein bisschen die Quintessenz, würde ich mal meinen, der ersten Reaktionen und der Resonanz unter unseren Hörerinnen und Hörern. Wir haben auch schon zahlreiche Mails in diese Richtung bekommen. Es geht einmal mehr tatsächlich um die Systemfrage. Ist die wieder auf der Tagesordnung?
Sie ist glücklicherweise wieder auf der Tagesordnung, weil sich in diesem Bereich, wie in anderen politischen Bereichen ja auch, meinetwegen in der Energiepolitik ja eines entwickelt hatte, nämlich, dass man ganz ungeniert produzieren durfte und alle anderen Kosten, die das Gemeinwohl und Gemeinwesen betreffen, nicht einbezogen wurden oder eben auch keine Rücksicht auf Tiere genommen wurde. Wie massiv haben wir bei der Energiepolitik kämpfen müssen dafür, dass Radioaktivität und der Müll beim Atom eine Rolle spielt oder Filter auf die Kohlekraftwerke müssen, die wir jetzt aber auch nach und nach schließen werden. Und beim Tierschutz war es so, dass die Frage Belastung von Boden und Wasser durch Gülle keine oder kaum eine Rolle spielte und dass das Recht der Tiere, ich meine das jetzt nicht als Rechtssubjekt, ja, aber sie sind eben keine Sachen, sie sind empfindende Wesen und das Tierschutzgesetz sagt, man darf ihnen keine vermeidbaren Schmerz und Leid zufügen. Und glücklicherweise hat ja mittlerweile das Bundesverwaltungsgericht gesagt, wirtschaftliche Interessen sind keine vernünftige Begründung. Kann man nur sagen, Gott sei Dank, aber die Realität sieht eben noch ganz anders aus. Tiere werden nicht artgerecht gehalten in der großen Menge.
Und was sich da alles ändern sollte, in Ihren Augen, darüber werden wir im Einzelnen bestimmt im Verlauf dieser Sendung sprechen. Nochmal schönen guten Morgen, Marco Moormann von der CDU im Niedersächsischen Landtag. Auch an Sie die Frage, wo stehen wir? Sie bekommen möglicherweise auch Reaktionen, wie wir sie hier gerade gehört haben, viele kritische Einwände und Fragen an die Politik, gerade was Tierhaltung, was Tierwohl, was Tierschutz angeht.
Ja, selbstverständlich bekomme ich jede Menge Rückmeldungen aus der Bevölkerung, aber eben auch aus der Landwirtschaft. Wir hatten ja vorhin von Herrn Oelkers bei den Meldungen Ihrer Zuhörer auch deutlich gehört, hier auch die Anmerkung dahingehend, dass man sich als Landwirte, dass Landwirte, Landwirtsfamilien auch Rechtssicherheit brauchen. Die haben seit Jahren gebaut darauf, dass sie eben in einer Art und Weise Tierhaltung betrieben haben, die wir so erlaubt haben, die einen Rechtsrahmen hatte. Und man hat hier investiert, man hat Arbeitsplätze gesichert, man hat für einen vor- und nachgelagerten Bereich gesichert, den ländlichen Raum hier stabil gemacht. Und diese Familien, die fleißig jeden Tag, Tag ein, Tag aus in ihren Ställen arbeiten, die brauchen eben auch Perspektive und Rechtssicherheit. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe, die wir haben, hier in dieser Transformation der Tierhaltung, zu der wir kommen werden, hier aber eben auch die Landwirtsfamilien mit einzubeziehen.
Nun hat Frau Kühners schon gesagt, es geht um die ganz großen Fragen. Wenn ich mir überlege, was so an politischen Einschätzungen in den letzten Tagen und Wochen zusammengekommen ist, da geht es ja auch unter den Koalitionsparteien in Berlin gerade um den grundlegenden Umbau der Tierhaltung. Die Bundesministerin Julia Klöckner fordert Änderungen in der gesamten Produktionskette und wird mit den Worten zitiert, es wird keine zweite Chance geben für die gesamte Branche. Im Bundesrat wurden gerade Entscheidungen getroffen, die die Schweinehaltung betreffen. Also kommt da einiges in Bewegung und würden Sie auch sagen, es geht schon um große Veränderungen, um weitreichende grundsätzliche Veränderungen oder geht es um kleine Veränderungen an verschiedenen Stellschrauben?
Na, es geht schon aus Sicht insbesondere, ich will diese Perspektive noch einmal aufgreifen, aus Sicht der tierhaltenden Betriebe geht es durchaus um große Veränderungen. Nehmen wir jetzt einfach mal Bezug auf den Bundesratsbeschluss zum Kassenstand. Hier eigentlich auch nochmal der deutliche Hinweis, dass wir differenzieren müssen. Das ist ja vielen Menschen logischerweise gar nicht ganz klar, worüber da gesprochen wird. Es gibt einerseits den Kassenstand, das ist dort, wo die Sau besamt wird. Und dann gibt es den Abferkelbereich, den Ferkelschutz. Das ist aber was anderes, aber konzentrieren wir uns hier auf den Kassenstand. Hier jetzt die Vorgabe mit einer gewissen Übergangsfrist von 8 Jahren, 5 Quadratmeter Freilauf zu schaffen, wo jetzt bislang zurzeit eben tatsächlich die Sauen in diesen Kastenständen sind. Das ist verbunden mit erheblichen finanziellen Aufwendungen. Diese Umbauten muss man realisieren können. Da gibt es auch Emissionsschutzgesetze. Es gibt Baugesetzbuchprobleme damit, wie kann ich das realisieren, wie kriege ich Baugenehmigung. Aber insbesondere sehen die Landwirte sich hier auch vor der Herausforderung, dass diese Vorgaben in dieser strengen Ausrichtung in anderen Ländern der EU so jetzt noch nicht gelten, insbesondere in unseren Hauptwettbewerbsländern. Und hier müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht schlicht und ergreifend die Ferkelerzeugung hier, ich sage es mal deutlich, aus dem Lande jagen. Denn damit ist ja keinem Tier geholfen, wenn es nur in einem anderen Land steht. Wir aber für uns hier in Deutschland ganz stolz befinden, okay, wir haben hier einen tollen Schritt gemacht. Aber wir haben eben die Produktion aus dem Land gedrängt. Insofern hier für mich da ganz klar der Appell, wir müssen hinwirken auf Harmonisierung auch EU-weit. Aber wir müssen insbesondere den Landwirten eben auch die Möglichkeit geben, auf diese neuen Gesetze zu reagieren, sich dort anpassen zu können. Dazu bedarf es auch Geld. Und dazu bedarf es klarer Ansagen und rechtssicherer Vorgaben, dass eben Landwirte ihre Perspektive da sehen, auch weitermachen zu können und hier für den ländlichen Raum auch einzustehen.
Und auch darüber werden wir über die Einzelheiten sicherlich im Verlauf der Sendung reden. Matthias Wolfschmidt von Foodwatch, auch an Sie vielleicht nochmal erstmal die prinzipielle Frage. Die Frage danach, wo wir, an welchem Punkt wir gerade stehen und Ihre Einschätzung zur Äußerung der Bundesministerin, dass es nichts hilft, diese Alles-oder-Nichts-Diskussion ständig zu führen. Hat sie da recht?
Ja, zunächst mal, sie hat ja auch gesagt, dass das jetzt eine große Chance sei für einen Umbau der Tierhaltung und die man jetzt nutzen müsse. Das hat sowas Ähnliches hat der damalige Bundeskanzler Schröder auf dem Höhepunkt von BSE übrigens auch gesagt. Er hat gesagt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, schaffen wir es niemals. Und diese Äußerung liegt fast 20 Jahre zurück. In der Zwischenzeit ist zum Beispiel in der Schweinehaltung in Deutschland ein Konzentrationsprozess vonstatten gegangen, der seinesgleichen sucht. Es ist so, dass Deutschland seit etwa 2004 zum Nettoexporteur von Schweinefleisch geworden ist, also viel mehr Schweinefleisch produziert, inzwischen fast 40% mehr produziert, als wir hier verzehren. Der Pro-Kopf-Verbrauch sinkt etwas. Trotzdem werden immer mehr Schweine gemästet und geschlachtet in Sonderheit. Also das ganze System ist entkoppelt von der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Das ist das eine, was sich in den letzten 20 Jahren ereignet hat, also das Gegenteil von dem, was Herr Schröder damals prognostiziert hat. Und ob das, was die Bundesregierung jetzt anschiebt, geeignet ist, hier das längst überfällige Umdenken, sowohl in der Politik, auf deutscher, nationaler Ebene, aber da gebe ich Herrn Mormann recht, auch auf europäischer Ebene endlich in Gang zu bringen. Daran habe ich große Zweifel. Es geht ums große Ganze, wenn Sie so möchten. Es geht um Klimafragen, es geht um Fragen, die Frage, wie wir mit unseren Böden umgehen, wie wir mit dem Gülleproblem umgehen, den Grundwasserproblemen und um es zurückzubinden zu den Tieren oder zur Fleischproduktion. In dem ganzen System, das vor allen Dingen auf immer niedrigere Preise ausgerichtet ist, um auf Weltmarktniveau, wohlgemerkt auf Weltmarktniveau zu bestehen und bestehen zu können, zahlen drauf die Tiere mit Schmerzen, Leiden und Schäden, zahlen die Landwirte drauf. Wir haben in den letzten 5 Jahren fast im Durchschnitt dieser Republik 25% aller sauenhaltenden Betriebe verloren. In einigen Regionen Süddeutschlands 40% der sauenhaltenden Betriebe verloren. Innerhalb von ganzen 5 Jahren, das sind wirklich eklatante Veränderungen in der Agrarstruktur, die in dem geltenden Rahmen und dem geltenden Wirtschaftsrahmen vonstatten gehen. Und eine kleine kritische Anmerkung noch zu Herrn Mormann, was die Planungssicherheit von Landwirtinnen und Landwirten angeht, da gebe ich Ihnen recht, wer einen Stall baut, der muss sich darauf verlassen können, dass er da auch 20 Jahre oder 25 Jahre damit umgehen kann. Aber der Rechtsrahmen und das Einhalten von Rechtsrahmen, Herr Mormann, da tun sich ja die Landwirte gerade nicht drin hervor, geltendes Recht einzuhalten. Der Kassenstand, den Sie erwähnt haben, ist ein beredtes Beispiel. Der ist seit 2002 illegal in der Form, wie er heute verwendet wird. Und das jetzt nochmal 8 Jahre im Deckbereich und bis zu 15 Jahre im Abferkelbereich, wo der Käfig dann eben Ferkelschutzkorb genannt wird, aber für die Sau ein Käfig bleibt, vom Bundesrat beschlossen worden sind, ist aus meiner Sicht ein Skandal. Der übrigens, und das als Kritik an Frau Künast, nichts mit der Verantwortung von angeblich 82 Millionen Menschen zu tun hat, weil 90% der Leute sagen, wir wollen so etwas wie Kassenstände gar nicht haben. Hier ist Politik gefragt. Die Verantwortung liegt allein und ausschließlich bei Politik, die Rahmenbedingungen nicht zu schaffen in der Lage gewesen ist bislang, die es dringend bräuchte und die wir jetzt auch bräuchten.
Also deshalb, bevor ich die Einschätzung von Renate Künast dazu auch noch gern hätte, nochmal zurück zu Ihnen, Herr Mormann. Das ist ja ein interessanter Punkt, dass die Rechtslage in diesem Bereich, was die Schweinehaltung angeht, tatsächlich ja klar ist. Es gibt, glaube ich, aus dem Jahr 2015 ein obergerichtliches Urteil, was das eindeutig verurteilt, diese Praxis. Wie kann es sein, fragt man sich ja, dass so etwas über so viele Jahre weiter so läuft wie bisher?
Ja, wir haben ja, das muss man ja einschränkend dazu sagen, die Situation gehabt, dass gerade ja auch in den Jahren, in den ersten Jahren nach dem nach 2000, übrigens auch eben, das wurde vorhin angesprochen, zur Regierungszeit von Frau Künast, jede Menge Saunenställe gebaut worden sind. Und man hat ja dort, so wie es gebaut worden ist, dafür eben auch Baugenehmigung bekommen. Man hat die Flächennachweise gebracht. Die Landwirte waren dort, sind ja natürlich im Wettbewerb, haben das gebaut, was sie bauen können, weil es zu den Zeiten, und das ist, gilt im Grunde bis heute, so auch ja genehmigt worden ist. Wenn wir erwarten wollen, dass sich dort entsprechende Transformationsprozesse jetzt einstellen, dann will ich gar nicht dagegen sprechen, dass mich keiner falsch versteht. Ich will aber nur dann auch sicherstellen, dass die Landwirte die Möglichkeit haben, im scharfen Wettbewerb, der nun eben einmal in der Tierhaltung existiert, innerhalb der Länder, auch innerhalb der Länder EU, hier eben auch für Chancengleichheit gesorgt wird. Und ich möchte insbesondere vor diesem Hintergrund aber auch nochmal einen Hinweis geben. Wir hatten eben gehört, Selbstversorgungsgrad bei Mastschwein, bei Schweinefleisch 120%. Ja, das stimmt. Mastschweine werden in Deutschland, Schweinefleisch wird tatsächlich insgesamt unterm Strich mehr produziert, als verbraucht wird. Wir müssen aber auch hier einmal in diesem Punkt differenzieren. Es werden in Deutschland eben halt nur in Anführungsstrichen die wertvollen Teilstücke gebraucht, währenddessen Pfötchen und so weiter, Schwänze hier auf dem Markt keine Rolle mehr spielen, die dann wiederum ihre Abnehmer in Märkten wie zum Beispiel China finden. So, daraus resultiert natürlich auch letztendlich eine Selbstversorgung über 100%. Ich will aber hier ganz deutlich zu Protokoll geben, in allen anderen Bereichen fallen wir aber gerade runter und Deutschland ist unterm Strich ein Nettoexporteur, ein Nettoimporteur, was Agrarprodukte angeht. Und wir haben gerade seinerzeit in der Legehennenhaltung erheblich Marktanteile verloren durch das vorzeitige Einführen des Käfigverbotes. Wir sind bei vielen anderen Produktionsrichtungen auch inzwischen unter 100%. Aber vor allem, um hier nochmal konkret bei den Schweinen zu bleiben, geht es hier jetzt ja gerade ganz speziell darum, um die Ferkelerzeugung. Und in der Ferkelerzeugung sind wir lange nicht mehr Selbstversorger, lange nicht. Wir sind Importeure, wir importieren die Ferkel aus den Niederlanden, aus Dänemark, das sind unsere Hauptwettbewerbsländer, damit hier eben entsprechend die Schweine gemästet werden können. Aber wir selbst versorgen uns hier schon lange nicht mehr mit der entsprechenden Zahl von Ferkel, die wir eigentlich hier in Deutschland bräuchten.
Renate Künast, ich hatte es schon angedeutet, ich würde gerne noch Ihre Einschätzung haben, weil die Grünen ja beteiligt waren an dem Kompromiss, der jetzt im Bundesrat verabschiedet wurde. Einer, der von vielen sehr kritisch gesehen wird, weil er im Grunde die Situation für die Schweine noch verschlechtert, für eine Übergangszeit von 8 Jahren und erst danach in Aussicht gestellt ist, dass sich die Situation für die Tiere, mal ganz grob gesagt, verbessert, ohne dass ich jetzt in die Details gehen könnte. Dass die Grünen an einem solchen Kompromiss mitgewirkt haben, stößt auf erhebliche Kritik. Was sagen Sie dazu? Wie können Sie das verantworten?
Also es gibt Sonne und Seuche. Also auf der einen Seite gibt es da reichlich Kritik, zum Beispiel von Herrn Wolfschmidt. Auf der anderen Seite gibt es auch Verbände, zum Beispiel der Deutsche Tierschutzbund, Spezialist für solche Fragen, der sagt, das ist jetzt immerhin ein Schritt, weil dort, ich glaube, nicht die Realität, in der Realität etwas verschlechtert wird, sondern wenn dann, sag ich mal, juristisch, weil eigentlich was gilt, was in der Praxis nicht umgesetzt wird. Aber es wird etwas verbessert, nämlich dass jetzt die Zielstellung Gruppenhaltung tatsächlich rechtlich geregelt wird. Und ich will mal sagen, ich bin ja immer ganz glücklich, wenn Leute meinen, wir seien die alles Entscheidenden, aber das ist leider ungetrübt von Rechtskenntnis, wie die Verfahren so sind. Also den Vorschlag für eine Rechtsverordnung macht die Bundesministerin. Das ist rechtlich so. Sie hat 17 Jahre vorgeschlagen. Da ist der eigentliche Eklat, dass man nach einer Gerichtsentscheidung 17 Jahre Verlängerung vorschlägt und sogar dann noch das Ausstrecken können streichen will. Und dann muss man im Bundesrat eine Mehrheit bekommen. Das heißt, unsere Koalitionspartner in den Bundesländern müssen auch bereit sein, zu etwas Ja zu sagen, was noch besser wäre als das vom letzten Freitag. Und dann muss die Bundesministerin bereit sein, das Ganze auch zu unterschreiben, damit es eine Rechtsverordnung ist. Ich verstehe ja Leute, die es kritisieren. Genauso sehe ich, dass Leute, die in den Realitäten orientiert sagen, das ist schon mal ein Schritt. Ich selber bin auch nicht glücklich darüber. Ich würde es auch gar nicht als Riesending verkaufen. Es gibt in der Veränderung der der Tierhaltung kein Riesending über Nacht und ganz großartige Forderungen unterschreibe ich ja selber auch jederzeit gerne, aber ich habe es damals beim Käfigverbot, es war so schön, gerade hat der Moormann gesagt, naja, unter Frau Kühners sind damals die ganzen Ställe und so genehmigt worden. Also nicht, dass einer glaubt, ich hätte sie genehmigt. Die sind vor Ort genehmigt worden. Ich habe versucht, das Baugesetzbuch zu verändern an verschiedenen Stellen. Da habe ich bis gerade eben die erbitterte Gegenwehr der CDU gehabt. Und der Ehrlichkeit halber sage ich, unter Rot-Grün damals auch, weil der Bundesbauminister von der SPD nicht bereit ist, zu verändern. Und auf der Grundlage von schlechtem Recht machen dann die Landkreise und so ihre Bauentscheidung und lassen etwas zu, wo ich mich auch zwischendurch wundere, warum die eigentlich ihre Gegend mit so riesen Massentierstellen zustellen lassen. Urlaub auf dem Bauernhof macht da kein Mensch mehr. Und ich muss auch eins sagen, umgekehrt sagt Herr Moormann dann, die vorzeitige Einführung des Käfigverbots. Also jetzt wirft er mir quasi wieder zu viel Aktivitäten vor damals. Ich sage Ihnen, die Geschichte ist die, dass wir die Sachen immer, wir müssen Mehrheiten kriegen, je nachdem, ob es ein Gesetz ist, eine Verordnung, ob der Bundesrat mitmachen muss. Das muss man natürlich mitdenken. Und der andere Punkt ist der, wir müssen die Dinge mal gemeinsam und geschlossen angehen. Beim Käfigei. Ich habe ja eingeführt, dass
Frau
die Frischeier gekennzeichnet
sind. Nur zur Information, wir haben noch 30 Sekunden, dann sind wir bei den Nachrichten. Vielleicht vertagen wir das auf die Zeit danach.
Na ja, gut.
Missachtung von
ich wäre auch fertig geworden.
Ja. Verzeihung, Missachtung von Mensch und Tier in der Fleischproduktion. Brauchen wir einen tiefgreifenden Wandel? Wir diskutieren mit Renate Künast von den Grünen, mit Dr. Marco Moormann von der CDU aus dem Niedersächsischen Landtag und mit Matthias Wolfschmidt von Foodwatch. Wir haben gleich Nachrichten und danach diskutieren wir weiter. Bis gleich. Missachtung von Mensch und Tier in der Fleischproduktion. Brauchen wir einen tiefgreifenden Wandel? Das ist das Thema heute Vormittag hier in unserer Sendung Kontrovers. Ingrid Keller schreibt uns dazu, die Art und Weise, wie unsere fleischliche Nahrung produziert wird, ist eine Schande für eine kultivierte Nation. Und Hannelore Berg ergänzt, ist schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, überfällig. Sie ist von der Politik sträflich vernachlässigt worden. Gemeint ist die Agrarwende. Wir brauchen dringend eine Agrarwende, schreibt auch Marion Jeske. Es ist schwer erträglich, wie auf der ganzen Welt und auch bei uns mit Nutztieren umgegangen wird. Wir hatten vor den Nachrichten schon diskutiert und ich hatte ein bisschen Renate Künast von den Grünen abwürgen müssen. Gast heute in dieser Sendung, die Sprecherin für Tierschutz und Ernährungspolitik der Grünen, Frau Künast. Ich wollte Sie nicht abwürgen, bitte ergänzen Sie noch. Wir haben zwei Hörer an der Leitung, aber erst sollen Sie noch mal die Chance haben, das zu Ende zu bringen.
Ja, wir waren bei dem Käfigverbot bei Legehennen.
Richtig.
Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man in der Breite etwas machen muss. Also die alten Käfige wurden mit drei Durchgängen beim Bundesrat dann verboten. Was aber dann das Problem war, also wir haben für die Frischeier noch in meiner Zeit eine Kennzeichnung gemacht, sodass sie mit 0, 1, 2, 3 erkennen können, was für ein Ei da ist. Also es werden eigentlich so gut wie gar nicht Dreier-Eier gekauft, weil das die etwas besseren Käfige jetzt sind. Und selbst Discounter listen sie nicht mehr. Aber gleichzeitig ist eines passiert, dass wir nie eine Mehrheit herstellen konnten, dass es tatsächlich auch eine Kennzeichnung von verarbeitetem Ei gibt. In Eiernudeln und wo überall Ei drin ist. Stattdessen sind die alten Käfige nach Weißrussland gebracht worden und Deutschland hat noch eine Hermes-Bürgschaft dafür gegeben. Also mit deutschen Steuergeldern finanziell abgesichert. Das ist natürlich ein Fehler. Ich will, dass die Bauern hier verdienen. Viele verdienen jetzt ganz gutes Geld, weil sie freiläufende Hühner haben, die Eier legen. Aber beim Flüssigei wird das Ganze konteriert. Und ich will noch einen Satz dazu fügen, auch bei Frau Klöckner, weil Sie am Anfang gesagt haben, sie kommt jetzt mit einer Kampagne vom Acker bis zum Teller. Das ist natürlich nicht ihre, sondern es ist eine Strategie. Seit 20 Jahren wird die eingefordert von einigen von uns, auch in anderen Mitgliedstaaten. Die EU-Kommission hat das jetzt als From Farm to Fork übernommen. Und da bitteschön, sage ich mal, ich möchte nicht ständig nur Worte hören, sondern auch Vorschläge. -50% bei den Pestiziden in 10 Jahren. Der Ökolandbau soll bis 2030 auf 25% der Fläche kommen. Und dazu muss es Vorschläge geben. Stattdessen schlägt Frau Klöckner jetzt eine Änderung des Bundesbaugesetzes vor, das sagt, wenn Tierwohl im Spiel ist, wo keiner weiß, was das heißt, man weiß nur, sie meint nicht das Tierschutzgesetz, darf man größere Ställe bauen, ohne weniger Tiere zu halten. Das ist doch, soll man jetzt noch mehr Fläche versiegeln? Warum geht sie nicht an die Tatsache, dass wir weniger Tiere haben müssen, weil Boden, Wasser, Luft beteiligt sind? Stattdessen will sie erlauben, dass es noch einfach nur größere Ställe gibt. Das ist doch keine Lösung. Das ist irgendwie im Potemkinsches Dorf. Hm.
Wir wollen die ersten Hörer mit in unsere Diskussionsrunde nehmen. Bernhard Dressler zum Beispiel ruft uns aus Potsdam an. Schönen guten Tag, Herr Dressler.
Schönen guten Tag.
Was wollen Sie beisteuern?
Ich wollte eigentlich nur mal beisteuern, dass also endlich das versprochene Verbot von Antibiotika und von Wachstumshormonen in der Schweinezucht tatsächlich durchgesetzt wird, und zwar strafbewehrt durchgesetzt wird. Wo es gefunden wird, ist im Prinzip umgehend ein Gewerbeverbot für denjenigen auszusprechen, damit mal Ruhe ist. Das Zweite, was auch in alle Richtungen, auch in die von Frau Künast geht, in Österreich habe ich mir sagen lassen, es ist so, dass nur so viele Schweine im Land gezüchtet werden, wie das Land selbst ernährt. Das wäre doch eine interessante Sache, weil wir schlagartig auf Sojabohnen verzichten können. Das ist auch in der Welt vom Umweltschutz wesentlich. Und wir hätten weniger Schweine. Wenn wir weniger Schweine haben, dann haben wir automatisch auch weniger Gülle. Und. Das ist eine ganz weite Sache. Aber dazu muss man die Lobbyisten aus den Ministerien rausschmeißen.
Herr Dressler, danke für Ihre zwei Punkte, die Sie hier gemacht haben. Wir haben noch einen weiteren Hörer in der Leitung, aber erst soll zum Beispiel Herr Moormann Gelegenheit haben, Mitglied im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Niedersächsischen Landtages. Herr Moormann und vielleicht auch Matthias Wolfschmidt zu dieser Frage Antibiotika-Einsatz in der Schweinehaltung.
Ja, wenn ich da ganz konkret eben...
Herr Moormann, jetzt höre ich Sie gerade nicht mehr. Hören Sie mich noch? Sonst versuchen wir da die Leitung nochmal wieder herzustellen. Und ich frage Matthias Wolfschmidt vielleicht zu dem Antibiotika-Einsatz. Das ist ja eine Frage, die Bernhard Dressler gerade angeregt hat. Warum kann man das nicht konsequent verbieten und dann auch mit Strafen versehen?
Also konsequent verbieten sollte man es aus meiner Sicht nicht, denn wenn Tiere erkranken, müssen sie behandelt werden. Und wenn Tiere an bakteriellen Infektionskrankheiten leiden, dann müssen sie eben mit Antibiotika behandelt werden. Herr Dressler hat ja auch von Wachstumshormonen gesprochen, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er meint. Die sind nicht erlaubt in der Europäischen Union, der Einsatz. Also wenn das jemand machte, dann ist es schon automatisch illegal. Was wir ja haben, ist eine entsprechende Erfassung der Antibiotika-Verbrauchsmengen, betriebsgenau, und das hat dazu geführt, dass die Mengen, also die eingesetzten Mengen verringert wurden. Nicht unbedingt das Problem des Antibiotika-Einsatzes insgesamt, denn immer noch ist es so, dass es billiger ist für die Landwirtinnen und Landwirte, Tiere, also sozusagen billiger ist, erkrankte Tiere zu behandeln, als zu verhindern, dass die Tiere überhaupt erkranken. Also damit sind Antibiotika nach wie vor ein sehr billiges Produktionsmittel. Und das sollten sie nicht sein. Nicht nur aus Gründen des humanmedizinischen Gesundheitsschutzes, Stichwort Antibiotikaresistenzen und der Möglichkeit, dass resistente Bakterien von Tieren auf Menschen übergehen, sondern auch tatsächlich aus Tierschutzgründen. Die Prävention von Krankheiten, und da gehört natürlich auch gehören Infektionskrankheiten dazu, ist eine der wesentlichen Aufgaben, die bislang mehr oder weniger verschlafen werden und in der Agrarpolitik oder in der sogenannten Nutztierschutzpolitik so gut wie keine Rolle spielen, weil das immer mit Kosten verbunden ist, die letztlich in der Kette anfallen würden, die aber die Fleischindustrie, die ja exportorientiert ist, natürlich nicht haben will, weil sie auf ihre Exporterfolge allein über den niedrigsten Preis generiert. Ich muss aber jetzt leider noch mal ganz kurz zurückkommen dürfen zu der Aussage von Herrn Moormann. Ich hoffe, er hört uns, was ja. Die Ferkelerzeugung in diesem Land anlangt. Die Statistik ist da ganz eindeutig. Die Ferkelerzeugung ist nicht gesunken in den letzten 15 Jahren, sondern die Fleischproduktion ist insgesamt gestiegen, indem man noch weitere Ferkel importiert hat, hier gemästet hat und dann auch hier geschlachtet hat. Aber obwohl die Zahl der ferkelerzeugenden Betriebe sukzessive sinkt und rapide sinkt, werden aber die Muttersauen immer wieder dann eben in immer größeren Einheiten aufgestallt. Die Muttersauen werfen immer mehr Ferkel, sodass am Ende des Tages in der Bilanz deutlich weniger ferkelerzeugende Betriebe mit 10% weniger Sauen genauso viel Ferkel erzeugen wie bisher. Es ist also eine weitere Intensivierung verknüpft übrigens mit massiven Gesundheitsschäden und auch psychischen Schäden der Mutterschweine. All das ist fachlich bekannt, wird von niemandem bezweifelt und trotzdem, und jetzt kommt das Entscheidende, und trotzdem verweigert Politik quer durch alle Parteien, ich muss das leider so deutlich sagen, die Einsicht in den Umstand, dass es so nicht weitergehen kann und dass die Exportorientierung, nicht Quality Made in Germany und wir machen Premium Schweinefleisch oder
wo Premium sind denn sonstiges. Grüne für eine Exportorientierung? Jetzt vergaloppieren Sie sich.
Jetzt lassen Sie mich doch bitte mal ausreden, Frau Künast. Solange man die Exportorientierung nicht grundsätzlich in Frage stellt, sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union, die EU ist der größte Agrarexporteur der Welt. Solange man das nicht tut, wird es immer ein Race to the Bottom geben bei Umweltschutzstandards, bei Tierschutzstandards und bei Arbeitsschutzstandards in der gesamten Kette. Und das ist das Problem. Da geht es nicht um kleine Karos, sondern um einen radikalen Politikwechsel. Und letzte Bemerkung, der aktuelle Agrarbericht dieser Bundesregierung, veröffentlicht Oktober 2019, sagt auf Seite 24 ausdrücklich zum Thema Handelspotenziale nutzen, Wertschöpfung durch den Agrarhandel sichern, Zitat jetzt, kaufkräftige, wachstumsstarke Zukunftsmärkte in Drittländern, zum Beispiel Asien, Pazifik sowie die BRICS-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, bleiben dabei im Fokus. Die Agrarexportförderung zielt darauf ab, Märkte in kaufkräftigen Gesellschaften innerhalb und außerhalb der EU für kleine und mittlere Unternehmen zu erschließen. Am wenigsten entwickelte Länder sind nicht Ziel der BMEL-Exportförderung. Es geht also nur darum, in den Wachstumsmärkten möglichst viel Masse umzusetzen. Und es geht nicht darum, das System so zu bauen, dass es nachhaltig wäre, schonend für Umwelt, Tiere und Menschen. Und das ist genau das Problem und da müssen wir ran. Und das können wir nur über Gesetze machen. Und da bin ich auch komplett nicht bei Frau Künast, nicht über irgendwelche Kennzeichen. Die Eierkennzeichnung zeigt ja, dass es eben nicht funktioniert, sondern dass es nur funktioniert, wenn man entsprechende Standards EU-weit setzt und die dann auch durchsetzt.
Frau Künast,
und darf ich mal ein Wort dazu sagen? Also ich weiß gar nicht, ich finde, Sie verrennen sich da ein bisschen, ja, weil weder habe ich gesagt oder die Grünen, wir sind für eine Exportorientierung, noch gegen irgendwelche rechtlichen Regelungen. Unsere Forderung ist, dass wir in allen Bereichen eine rechtliche Regelung machen. Und wenn Sie die Kennzeichnung des Eis meinen, dem geht, ist ja sozusagen parallel dazu, wurden ja die Haltungsregeln für die Hühner geändert. Und wir sind diejenigen, die sagen, sag ich mal anders als Herr Mohrmann vorhin, wir haben nicht in allen Bereichen einen Rechtsrahmen. Und genau das ist der Mangel. Wir brauchen einen Rechtsrahmen für alle Arten von Nutztieren. Und das haben wir doch heute schon, dass sozusagen für die Mastrinder keine Haltungsverordnung da ist, für die Puten keine Haltungsverordnung da ist, für Fische keine Haltungsverordnung ist. Und das ist genau auch meine Kritik übrigens an den Vorlagen von Frau Klöckner und das, was CDU und SPD da jetzt so vorhaben. Sie gehen ja davon aus, auch wenn jetzt die Borchert-Kommission ein Schritt, sage ich mal, in die richtige Richtung ist, aber eben nur ein Schritt in einer langen Reise. Sie gehen ja davon aus, dass faktisch in Deutschland die Haltungsregeln nicht scharf angehoben werden, also der gesetzliche Mindeststandards da, wo es einen gibt, oder neu eingeführt, wo es noch keinen gibt, damit man die tatsächlich Beihilfen, Zuschüsse und Subventionen zahlen kann, weil man über dem europäischen rechtlichen Level ist. Beihilfen darf man nämlich nicht für den gemeinsamen EU-Standard zahlen, damit den jemand einhält. Und ich glaube, an der Stelle, es gibt nicht in der Politik, obwohl es die Politik nicht gibt, Herr Wolfschmidt, ja, zumindest nehme ich das so nicht wahr, wenn man in der Politik ist und da gibt es schon massive Unterschiede, wie auch bei den NGOs. Der Punkt ist doch, dass wir mehrere Dinge gleichzeitig tun müssen. Wir müssen, wenn wir Tierschutz wollen und Klimaschutz wollen, von unten die Regeln verändern, andere Regeln haben und müssen sagen, bestimmte Dinge dürfen nicht mehr passieren. Also es muss eine Reduktion der Tierzahl geben durch rechtliche Vorgaben. Großvieheinheiten pro Hektar muss man dann regeln. Man muss die Haltungsbedingungen regeln. An der Stelle, man darf im Baurecht nicht einfach sagen, es wäre einfach nur die Stelle größer und dann hat eine Sau mit 110 Kilogramm Gewicht eben nicht 0,75 Quadratmeter Platz, sondern 0,9. Das ist ja kein Angebot, das wird auch langfristig nicht reichen, schon gar nicht, wenn es weitere Gerichtsentscheidungen. Wir werden einen richtigen rechtlichen Rahmen machen müssen. Und am Ende muss es so sein, dass die Verbraucher, egal wer das ist, ob das jetzt die Caterer für Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und so weiter sind, eben beim Produkt einfach kennen und zurückverfolgen können, welches Produkt kaufe ich ein. Wenn wir in Deutschland alle Schulen, alle Kindergärten, alle Krankenhäuser, alle Altersheime zum Beispiel bei der Vergabe anders einkaufen würden und sagen, wir kaufen erst ab einer bestimmten Stufe ein, dann würde sozusagen der Schub, dass sich das verändert und dass möglichst hohe Stufen eingehalten werden, würde dann sozusagen am Ende bei den Verbrauchern einen, tatsächlich auch die Nachfrage entsprechend verändern. Und ich glaube,
ich
dass
wir noch mal was sagen?
Beide ja. Schienen gleichzeitig schaffen müssen.
Ich möchte, jeder darf dazu noch was sagen. Ich möchte nur, dass Herr Schmidt noch eine Gelegenheit bekommt. Er wartet nämlich schon seit über 10 Minuten in der Leitung. Herr Schmidt, schönen guten Tag in die Nähe nach Rostock, sehe ich auf meinem Bildschirm hier. Danke für Ihre Geduld. Jetzt sind Sie bitte dran.
Ja, danke. Schönen Tag erstmal in die Runde. Und ich möchte dafür plädieren, also ganz primär erstmal die Jagd als ganz wichtigen Nahrungsgüterproduzenten anzusehen und erst alles erst dann industrielle Produktion zulassen, wenn die Jagd das nicht schafft. Hier bei uns vergammelt das Wild, im Straßenverkehr werden tausende Rehe totgefahren und vergammeln und Hirsche von der Eisenbahn, die liegen rum. Und es gibt genug Wild, alleine Wildschweine verkaufen die Jäger hier für ein Kilo 1,70 und 20 Tonnen werden hier geschossen, allein in Rostocker Heide, und sie könnten noch viel mehr liefern. Sie müssen ja auch viel mehr schießen, weil ja sonst die afrikanische Schweinepest die Massentierhaltung gefährden würde. Also wir müssen die Primärproduktion in der Jagd sehen, und erst dann, wenn wir das nicht schaffen durch Jagd, ne, warum sollen wir das schöne Wild vergammeln lassen, mehr Bio geht überhaupt nicht. Und erst dann, wenn das nicht geschafft wird, durch die natürliche Produktion, die hier im Wald erfolgt, dann kann man zuproduzieren durch bäuerliche Landwirtschaft. Dann haben wir auch Qualität und dann haben wir auch was Gutes. Und das ist auch tierschutzgerecht. Also ich meine, anders kann man so nicht weitermachen, wie es jetzt ist.
Herr Schmidt. Danke für Ihren Anruf heute Morgen. Wir nehmen das mit auf die lange Liste der Stichworte, die jetzt gefallen sind in den letzten Minuten, die auch Renate Künast genannt hat. Herr Wolfschmidt, Sie wollten unmittelbar noch was sagen.
Ja, nochmal zu dem Thema Export. Ich glaube, dass wir Gesetze brauchen oder überhaupt zur Frage, was wir für eine Art von tierischen Lebensmitteln haben müssen. Selbst die, wenn Sie Stufen einführen wollen, selbst die niedrigste Ihrer Stufen muss so sein, dass egal wer es kauft, aus welchen Gründen auch immer, gewiss sein kann, dass das Tier, von dem die Produkte stammen, ein gutes Leben hatte, ein Leben, das frei von vermeidbaren Schmerzen, Leiden und Schäden gewesen ist. Das muss das Minimum sein. Natürlich muss der Bauer davon leben können und auch die Leute, die im Schlachthof arbeiten müssen, anständig bezahlt werden und so weiter und so fort. Das ist das Minimum. Wenn jemand noch darüber hinaus...
Sagte ich, ja.
Ja, nee, aber nur, dass das klar ist, weil es ist ja nicht so bei den Stufen, über die jetzt sowohl die Bundesregierung spricht oder die der Handel sich ausgedacht hat. Da wird ja die Verantwortung, Frau Künast, immer der Kaufentscheidung von Einzelnen überlassen. Wir haben aber ein Staatsziel Tierschutz, das wissen Sie am allerbesten. Sie haben es nämlich maßgeblich vorangebracht, dafür vielen Dank. Artikel 20a Grundgesetz, das Staatsziel Tierschutz bedeutet, wir müssen so umgehen mit den Nutztieren, dass ihnen vermeidbare Schmerzen, Leiden und Schäden erspart bleiben, und zwar allen Tieren, nicht irgendwie ein paar Premium-Tieren und nicht ein großer Bodensatz, der dann für den Export genutzt werden kann. Das ist nämlich genau das Problem. Diese Haltungskennzeichnungen, ich unterstelle alle guten Absichten, aber sie werden nicht verhindern, dass es Doppelstandards gibt, und dann werden Schlachtkonzerne, egal ob es die Tönnies oder Vions oder Westfleisch sind oder neue, die wir noch gar nicht kennen, Mittel und Wege finden, billiger produzierte Ware, mit Schmerzen, Leiden und Schäden von Viechern produzierte Ware zu exportieren, nämlich zu niedrigeren Preisen auf den Markt. Und nochmal eins auch zu Herrn Mormann. Ich weiß nicht, ob er noch in der Leitung ist.
Ja, er ist wieder in der Leitung und soll auch gleich Gelegenheit haben, nochmal sich anzuschauen.
Noch ganz kurz auch dieser Punkt. Die deutsche Schweinefleischindustrie in den letzten 15 Jahren hat geschafft, die Preise aller anderen Hersteller oder aller anderen EU-Mitgliedstaaten zu unterbieten. Seit 2-3 Jahren kommen die Spanier mit einem ähnlichen niedrigen Niveau daher. Aber das hat bedeutet, und das sagt auch was über fehlende europäische Ernährungspolitik und Agrarpolitik aus, das hat bedeutet, dass Länder wie Schweden, in denen Muttersauen seit Jahrzehnten in ordentlichen, freien, eingestreuten Buchten gehalten werden und die Ferkel frei abferkeln können, dass solche Mitgliedstaaten massiv unter Druck gekommen sind und die Bauern dort massiv unter Druck gekommen sind. Wir müssen wegkommen in der Europäischen Union von diesem wie soll ich sagen, von diesem kannibalischen System, bei dem die einen Bauern die anderen ruinieren, weil Politik sich nicht einigen kann auf europäischem Level und weil, wenn eine Einigung kommt, sie letztlich marktliberal ist und nicht Verantwortung dafür übernimmt, was sie immer verspricht, nämlich dafür zu sorgen, dass die natürlichen Grundlagen inklusive der Tiere so geschützt werden, dass wir und unsere Kinder da auch noch eine Zukunft haben und dass das gut funktioniert. Das fehlt vollkommen und da reichen mir auch irgendwelche Farm-to-Forks und wie auch immer man diese Etiketten nennt, alles, was ich dazu lese, bei weitem nicht aus. Politik muss ihre Hausaufgaben machen und da gibt es viel zu tun.
Und da wäre interessant, was Marco Moormann, der CDU-Politiker aus Niedersachsen, dazu sagt. Herr Moormann, ich wollte Ihnen mit auf den Weg geben noch die Mail von Eva Beckmann, die uns erreicht hat. Wir sollten wohlhabend genug sein, diese Tierquälerei zu beenden. Dazu müssten wir lediglich das Tierschutzgesetz auch auf die Landwirtschaft anwenden. Das hat ja Bezug zu dem, was wir gerade auch von Herrn Wolfschmidt gehört haben und vorher auch von Frau Künast, die Debatte über eine Kennzeichnung. Freiwillig ist sie geplant für Tierwohl, wobei noch unklar ist, wie diese Stufen im Einzelnen aussehen. Klar ist, sie soll freiwillig sein und nicht verbindlich. Können wir uns das leisten oder müssen wir nicht, wie Herr Wolfschmidt argumentiert hat, Standards gesetzlich setzen oder über Verordnungen, weiß nicht, was da angezeigt wäre, setzen und durchsetzen, wie er sich ausgedrückt hat?
Ja, hören Sie mich jetzt?
Ja, wir hören Sie wunderbar.
Ja, alles klar, wunderbar. Ja, das ist ja eine ganze Menge von Aspekten, die es hier nochmal zu besprechen gibt. Ich möchte trotzdem noch einmal ganz kurz die Gelegenheit nutzen, auf die, da war ich nämlich, glaube ich, vorhin nicht mehr zu hören, auf den Einwurf eines Hörers aus Potsdam, der beklagte den Einsatz von Wachstumshormonen in der Schweinemast, dass die verboten gehören.
Hat der Wolfschmidt schon gesagt, ist gesetzlich verboten?
Gibt's nicht. Wollte ich gerade sagen, da können wir einen Haken hintermachen. Genau. Und ich möchte aber auch noch ein Wort sagen zum Einsatz von Antibiotika. Die Antibiotika-Minimierungsstrategie hat in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewirkt. Die Einsätze sind mehr als halbiert worden in der deutschen Tierhaltung. Da ist also schon eine ganze Menge gemacht worden. Und hier will ich auch einfach einmal ganz kurz berichten aus meinem Blick in die Praxis, den ich sehr wohl habe, kenne mich da ganz gut aus, bin in vielen Stellen schon gewesen in Gesprächen mit den Landwirten. Man gibt sich auf den Betrieben, in der Tierhaltung, jede Mühe, zusammen mit den Veterinären auf den Höfen, so wenig Antibiotika einzusetzen, wie es geht. Man hat viele, viele kluge Strategien bis hin zum Einsatz von Probiotika, zum Einsatz von natürlichen Futterhilfsstoffen und so weiter, die Abwehrkräfte stärken. Da wird eine ganze Menge gemacht und jeder Landwirt, jeder verantwortungsvolle Landwirt, und ich kenne sie alle, die sind dort ausgesprochen kreativ, hier auch weniger Antibiotika einzusetzen. Das darf man auch ruhig einmal anerkennen und das muss man auch mal deutlich sagen, dass das gemacht wird. Ich will einen Aspekt aufgreifen, der hier mehrfach genannt wurde in Bezug Import-Export. Wir dürfen eins nicht vergessen. Und das ist, damit ich das gleich vorweg ganz klar sage, es wird hier auf gar keinen Fall von mir Verbraucherschelte geben, denn der Verbraucher kann sich darauf verlassen, dass er das, was er hier in einem Supermarkt und so weiter kauft, dass das auch in Ordnung ist. Und darum muss er sich auch darauf verlassen können. Aber der Normalfall ist einfach, und das ist die derzeitige Situation, dass wir ungefähr, so Pareto gilt ja fast überall, dass ich sag mal irgendwo 10-20% auch jetzt schon aktiv Ausschau gehalten wird nach höheren Tierhaltungsstufen, nach eventuell ökologischen Standards, nach Produkten, die dann entsprechend auch teurer sind. Das Gros der Einkäufer, das sind um die 80%, kauft aber eben einfach ganz normal ein, was er im Supermarkt findet, entscheidet da in der Regel eben auch über den Preis und das ist auch in Ordnung. Das ist ein normales Verhalten und das darf man auch niemandem verwehren. Vor diesem Hintergrund will ich nur sagen, und das ist das, worüber wir eingangs schon gesprochen haben, wir müssen unbedingt aufpassen, dass wir einerseits, ich spreche das nochmal an, eine Harmonisierung innerhalb der EU hinbekommen und wir müssen eben auch aufpassen, was aus den Drittländern kommt. Sie hatten die Beispiele angeführt mit
Schweden. Ich will nur kurz eingreifen, weil ich immer nicht weiß, was verstehen Sie unter Harmonisierung? Außer, dass man ein Thema, eine Entscheidung auf die lange Bank schiebt.
Nein, wir müssen...
Ich will es nur konkret machen.
Ich will es auch mal ganz konkret machen. Wir brauchen gerade innerhalb der EU gleiche Bedingungen innerhalb der Ställe. Wir brauchen gleiche Vorgaben. Der spanische Landwirt, der spanische Sauenhalter, für den muss das Gleiche gelten wie für den Deutschen. So, und Sie haben das Beispiel selber angeführt. Mit Schweden war ein gutes Beispiel. Die schwedische Schweinehaltung ist da nahezu zugrunde gegangen, weil man sich ständig halt billigeres Fleisch aus anderen Ländern dann eingekauft hat, weil das im Supermarkt halt deutlich besser wegging als das aus der eigenen Produktion. Und das darf ja nicht sein und das kann nicht passieren. Dann verdränge ich einfach nur die Tierhaltung in andere Länder, die derzeit eben andere oder niedrigere Standards haben. Und deswegen für uns ja auch die ganz klare Aussage, wenn wir die Tierproduktion transformieren wollen, und darüber sind wir uns hier, glaube ich, alle einig, die Mehrzahl der Hörer sagt ja auch ganz deutlich, wir wollen mehr Tierwohl, wir wollen mehr Tierschutz. Und im Übrigen sagt das auch ja jede Umfrage, die wir dazu kennen, die Menschen möchten, dass es den Tieren besser geht, dass mehr Tierwohl einen Eingang findet. Und das wollen wir auch und da müssen wir hinkommen. Dann müssen wir aber eben auch unsere Landwirte in die Lage versetzen, das honoriert zu bekommen. Und da sind wir dann sehr wohl dann schon beim Borchardt-Papier. Und da schlage ich jetzt auch die Brücke zum Tierwohl-Label. Es wird anerkannt im Borchardt-Papier, dass kurzfristig...
Nur zur Erklärung, Borchardt-Kommission, die Kommission des früheren Landwirtschaftsministers Borchardt, die im Februar Vorschläge vorgelegt hat, auf die sich jetzt wesentlich Julia Klöckner als Bundesministerin stützt bei ihren Vorschlägen, wie es weitergehen soll.
Das sind die Empfehlungen des sogenannten Empfehlung des Kompetenznetzwerks Nutztierhaltung. Und dort wird zurzeit beschrieben, man anerkennt, dass kurzfristig aufgrund von EU-Rechten ein freiwilliges Labeling zurzeit noch kurzfristig nur umsetzbar ist. Das Ziel, und das will ich hier deutlich sagen, und das haben wir aus Niedersachsen heraus, unsere Landwirtschaftsministerin Otte Kienast, aber auch wir von der CDU-Landtagsfraktion heraus deutlich gesagt, wir wollen ein verpflichtendes staatliches Tierwohl-Label. Ein mehrstufiges Tierwohl-Label, verpflichtend, staatlich ist das Ziel. Das muss am Ende dabei rauskommen, dass auf jeder Packung draufsteht, was drin ist und damit wir auch Transparenz bekommen. Damit wir am Ende, die Zahlungsbereitschaft ist begrenzt, aber über den Schritt müssen wir schon mal dafür sorgen, dass die zahlungsbereit sind, dass dazu auch in die Lage versetzt werden.
Und darüber werden wir nach den Nachrichten noch weiter diskutieren bis 11.30 Uhr. Danke für den Moment, Marco Mohrmann von der CDU, Renate Hühners von den Grünen und Matthias Wolfschmidt von Foodwatch. Bis nach den Nachrichten. Missachtung von Mensch und Tier in der Fleischproduktion. Brauchen wir einen tiefgreifenden Wandel? Noch bis 11.30 Uhr diskutieren wir diese Frage hier in der Sendung Kontrovers. Und zwar mit Renate Künast von den Grünen, mit Matthias Wolfschmidt von der Verbraucherorganisation Foodwatch und mit dem CDU-Politiker Marco Mohrmann. Und schon vor den Nachrichten wollte sich Frau Bornhold einschalten in unsere Diskussion. Das hat dann leider nicht mehr geklappt, aber jetzt ist sie wieder am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Bornhold. Sie rufen aus Schleswig-Holstein an, wo Sie einen landwirtschaftlichen Betrieb haben?
Genau, ich bin auch Agrarökonomin und Landwirtin auch, ja.
Was ist Ihr Anliegen heute Vormittag?
Ja, wir haben jetzt ja schon viel über Export gesprochen und eigentlich möchte ich auch zum Thema anschließen, wo wir quasi vor den Nachrichten aufgehört haben, zum Thema Import. Nämlich, wenn wir das nun schaffen, deutschlandweit flächendeckend höhere Preise durch höhere Standards zu erreichen für tierische Produkte, sei es für Eier, Milchprodukte, Fleischprodukte. Aber wie schaffen wir es dann, unseren eigenen Markt vor billigen Importen zu schützen? Weil es ist ja einfach so, wir haben die freie Marktwirtschaft, wir haben in nordeuropäischen Ländern auch schon sehr hohe Tierwohlstandards, aber in südeuropäischen Ländern sieht es oft anders aus, ganz zu schweigen in Drittländern. Also ich bin auch, habe selber auch ein bisschen in der Branche oder auch gearbeitet, bin weltweit auch unterwegs gewesen, habe mir dort Tierwohlproduktion oder Tierproduktion angeschaut und wir haben in Deutschland ja schon sehr hohe Standards. Und das möchte ich auch nochmal hier betonen und dass sehr, sehr viele Landwirte durchaus auch bereit sind, sich zu verändern und sich auch wünschen, dass ihr Produkt einfach mehr wertgeschätzt wird. Nur ich frage mich denn wirklich, wenn wir das so schaffen in Deutschland komplett, wir haben ja nun mal die freie Marktwirtschaft, wie geht man denn konkret vor, wenn man sagt, wir nehmen jetzt aber so und so viel oder die Standards müssen erfüllt werden, sonst dürfen wir nichts mehr importieren, dann gibt es ja weltweit wieder oder... Ja, dann kommen ja ganz neue Fragen auf. Gibt es da konkrete Ideen oder ja, was, wie geht man dann vor?
Reichen wir gern weiter. Vielen Dank für Ihre Frage, Frau Bornhold. Wer möchte?
Matthias Wolfschmidt würde gerne was
sagen. Herr Wolfschmidt, gerne.
Das schmeckt auch.
Das ist ein wichtiger, das ist von, also der Punkt von Frau Bornholm ist sehr wichtig. Import, Export. Man muss unterscheiden zwischen Handel innerhalb der Europäischen Union. Da haben wir den Binnenmarkt oder den sogenannten Single Market. Da kann man nicht von Importen oder Exporten sprechen. Die Ware ist grundsätzlich handelbar, wenn sie irgendwo in der Europäischen Union nach den dort geltenden Gesetzen produziert worden ist. So haben es ja die Deutschen auch erfolgreich gemacht, sich zum Beispiel in Skandinavien auf dem Markt auszubreiten und die dortigen Schweinehalter mehr oder weniger unter Druck zu setzen. Stichwort Standards noch ganz kurz. Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik des Bundeslandwirtschaftsministeriums hat vor inzwischen 5 Jahren einen Bericht vorgelegt, in dem er klar macht, dass die Standards, die Tierschutzstandards hier in Deutschland in etwa im Mittelfeld der Europäischen Union liegen. Also sie sind nicht so, wie viele Bauernfunktionäre immer behaupten, ganz top, sondern es ist irgendwo im Mittelfeld. Und was die Durchsetzung anlangt, müssen wir, glaube ich, jetzt nicht drüber reden. Importe aus Drittstaaten, das ist ja der wichtige Punkt. Also erstmal ist die Europäische Union als Ganzes der größte Agrarexporteur weltweit. Importe gibt es natürlich, ja, für Schweinefleisch übrigens so gut wie keine in der Europäischen Union. Aber man kann, wenn es darum geht, und das ist ja, das muss das Ziel sein, dass wir in der Europäischen Union als Ganzem höchstmögliche Tierschutzstandards haben, die für alle Landwirtinnen und Landwirte von Nord bis Süd, Ost bis West gelten. Man kann selbstredend WTO-konform ein entsprechendes Grenzregime haben, bei dem man ganz klar durchsetzt. Da gibt es auch entsprechende Vorbilder, die auf den Handel mit Robbenfellen zurückgehen, kurioserweise bei der WTO. Indem man durchsetzt, dass nur solche Produkte aus Drittstaaten importiert werden, die nach vergleichbaren Bedingungen hergestellt worden sind, wie die in der Europäischen Union geltenden Bedingungen. Das Entscheidende ist, dass die Europäische Union sich endlich durchringt, solche Standards zu etablieren, die den Begriff Standard überhaupt wert sind. Dazu gibt es ein Vorbild in der Europäischen Verfassung, im Lissabon-Vertrag, Artikel 13 heißt es, sämtliche Gesetzgebung der Mitgliedstaaten und der EU müssen so gestaltet sein, dass sie berücksichtigen, dass Tiere fühlende Wesen sind. Davon sind wir himmelweit entfernt, in diesem Land, in vielen anderen Ländern auch. Und solange Diskussionen nur anhand von partikularen oder von einzelnen Beispielen geführt werden und man sich nicht darauf zu verständigen bereit ist, und das würde ich mir wünschen von Herrn Moormann, der ja sehr offen argumentiert hat, zu sagen, ja, wir müssen das endlich machen. Wir dürfen nicht mehr nur darüber reden und wir müssen darum ringen, jetzt die deutsche Ratspräsidentschaft nutzen, gesetzliche Standards festzulegen und durchzusetzen, bei denen man guten Gewissens sagen kann, alles, was innerhalb und im Einklang mit diesen Standards erzeugt worden ist in der Europäischen Union, kann man auch guten Gewissens konsumieren. Dann wäre das der entscheidende Schritt, auch gegenüber der WTO glaubhaft machen zu können, was von außen kommt und diese Standards unterläuft, darf nicht in die Europäische Union importiert werden. Das würden wir hinbekommen, wenn die EU endlich ernst machte und auch Deutschland ernst machte mit dem, was in unserer Verfassung steht und was im Lissabon-Vertrag steht. Davon sind wir himmelweit entfernt. Und letzter Satz, warum ist das so? Weil Agrar- und Ernährungspolitik nur von Agrar- und Ernährungspolitikern gemacht wird und von diesen Lobbys. Wir müssen als Gesellschaft dazu kommen, diese Leute erstens so massiv unter Druck zu setzen, in unser aller Interesse zu handeln und zweitens auch in der Debatte, so wie wir es heute ja auch teilweise tun, die Debatte öffnen. Nur dann werden wir aus diesem Tunnel und diesem Tunnelblick, bei dem Agrareliten immer profitieren und Steuermittel eingesetzt werden und verbrannt werden, herauskommen. Letzte Zahl, seit der Jahrtausendwende hat die Europäische Union eine Billion Euro, also 1000 Milliarden Euro an Steuergeldern in das Agrarsystem gepumpt. Eine Billion Euro mit dem Ergebnis, dass wir jetzt besichtigen, dass wir eine Nutztierhaltung haben, die wirklich jeder Beschreibung spottet und bei der wir nicht wissen, wie es weitergeht und wo wir entsprechende Umwelteffekte haben, die auch alles andere als nachhaltig sind. Wir müssen umsteuern und das geht nur, wenn wir uns da alle einmischen.
Danke, Herr Wolfschmidt. Ich wollte, bevor Renate Künast zu Wort kommt, noch Ihnen, Frau Künast, mit auf den Weg geben, die ursprüngliche oder zentrale Frage von Frau Bornhold. Wie ist ein Schutz vor Billigimporten gewährleistet, wenn höhere Mindeststandards durchgesetzt sind?
Also jetzt brauche ich das ganze Zahlenwerk nach dem engagierten Beitrag und den ganzen Fakten von Herrn Wolfschmidt ja gar nicht mehr nennen. Die sondern will mal anfangen, und ich komme zu dieser Frage, dass wir an all diesen Zahlen und an der Situation doch sehen, dass Artikel 13 Lissabon-Vertrag dank denen, die darum gekämpft haben, dass das da drin steht, genauso wie Artikel 20a vom Grundgesetz, dass man auch die Tiere schützen muss, erstmal da steht und danach ist man mit dem Kämpfen nicht fertig, sondern geht der Kampf erst richtig los, das dann aber auch zu implementieren. Immerhin hat man damit Regeln, die bei Gerichten Auslegungsmaßstab sind. Aber darauf kann man ja nicht warten, weil die Gerichte, außer bei Verfassungsgerichten, dann nicht irgendwas für verfassungswidrig oder so erklären. Also zieht das alles immer sehr langsam. Was wir tun müssen, ist meines Erachtens sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene mit verschiedenen Schritten loszugehen, um unser Ziel zu erreichen. Und ich will mal sagen, das war Frau Bornhold, die da danach fragte, diese Frage, also es gibt nicht das eine Werkzeug, mit dem wir das alles erreichen, sondern wir müssen ja sozusagen einmal gucken, dass wir eine gemeinsame Positionierung in der EU haben hinsichtlich der Standards und was sie an Importen zu welchen Konditionen reinlässt. Das ist natürlich eine Geschichte, da braucht man nicht die deutsche Ratspräsidentschaft zu, das hätte man schon längst in ganz normal in Zeiten in der EU beantragen können, dass die Debatte weitergeht und ein Stück weit hat sie ja bei der EU-Kommission angefangen. Das würde dann heißen, dass man bei Zöllen und Tarifen, was darf in die EU wie privilegiert rein oder was darf überhaupt rein, was sind die Mindeststandards, als EU gemeinsam handelt, weil die Außenhandelspolitik ist zentrale EU-Aufgabe. Wie wir alle wissen, dauert das Jahre. Gibt es ein Grünbuch, ein Weißbuch, erst dann kommen die gesetzlichen Vorlagen. Also außer in absoluten Krisensituationen und bei Tsunamis muss man immer sagen, es dauert mehrere Jahre und hat dann noch eine Inkrafttretensklausel mit einer längeren Frist. Also müssen wir das anfangen und zeitgleich, wie kriegen wir die Mehrheit hin dazu in der EU, indem wir auch als Mitgliedstaat vorangehen und uns Bündnispartnerinnen suchen bei anderen Mitgliedstaaten. Weil so funktioniert die EU. Ich habe 5 Jahre lang als Ministerin fast die Hälfte der Zeit im europäischen Kontext verbracht. Und da sieht man, wenn in einem Land eine Veränderung stattfindet, gucken sich die anderen das extrem genau an. Es hat auch Rückwirkung auf sie. Und da muss ich immer sagen, ist dann wieder das, was wir diskutiert haben, dass die Haltungsbedingungen für alle Tierarten da sind. Und ich sage es nochmal, dann eine gute Haltungskennzeichnung. Ich meine mit Haltungskennzeichnung jetzt nicht die Stufen von Frau Klöckner. Ich heiße Kühners und nicht Klöckner, sage ich mal Herrn Wolfschmidt. Zweitens Herkunftszeichen, dann weiß man auch, wie viel Kilometer Transport dahinter steckt. Das ist ja auch eine kleine CO2-Größe. Werbung muss verändert werden. Es darf nicht sein, dass vorne das Huhn so aussieht, als würde es über eine Wiese laufen, obwohl es selbst oder seine Vorfahren nie eine Wiese gesehen hat. Und so muss man in einer ganzen Reihe Regelungen schaffen und dann auch noch mal ran. Das halte ich für wichtig, dass die öffentliche Auftragsvergabe, wir ergeben in Deutschland 300 Milliarden Euro in öffentlichen Aufträgen jedes Jahr raus. Das ist nicht alles Ernährung, aber bis hin zum Landrat oder Landrätin beim Empfang wird überall Geld ausgegeben. Und da müsste meines Erachtens das Thema Klima, Artenvielfalt, CO2 und Tierhaltung, also die wahren Kosten müssen sich abbilden und da muss man es umsetzen, um die Nachfrage Macht zu bringen und damit ein Modell aufzulegen, vielleicht mit anderen Mitgliedstaaten zusammen, das dann dazu führt, dass sich auch auf europäischer Ebene schneller neue Mehrheiten bilden und das als Gesamtpaket, ja, versuchen, dass das EU-Recht sich ändert, auch was Importregeln anbetrifft, aber selber vorangehen, ist ja der wichtige Punkt, weil in einem hat Frau Bornhold ja recht, wenn Sie sich in Ihrem Betrieb oder andere verbessern, muss es so sein, dass erkennbar ist, dass es Sinn macht, wenn ich mein Geld dafür ausgebe und nicht für das andere Fleisch. Und natürlich gehört dazu, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, bei Tönnies und anderen, also dass in dem ganzen Schlachtbereich wir nicht mehr Millionen regelmäßig für die Riesenschlachthöfe ausgeben. Die hat nämlich mal jemand vor Ort genehmigt und in den Ländern sind die Subventionen gekommen. Das muss aufhören und wir müssen stattdessen kleinere regionale finanzieren.
Kurze Rückfrage an Frau Bornhold aus Schleswig-Holstein, immer noch in der Leitung. Frau Bornhold, können Sie mit diesen Antworten was anfangen?
Ich würde gerne noch ergänzen.
Klar, Herr Moormann, gleich, Augenblick.
Ja, also vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Das war schon mal sehr interessant. Ich frage mich dann halt nur, ja, wenn wir, sagen wir, oder haben gewisse Standards in Europa. Ich weiß, es dauert sehr, sehr lange. Ich war auch mal in kurzer Zeit in Brüssel und bis man das alles durchsetzt. Ich stelle mir das Ja, sehr, in sehr, sehr weiter Zukunft erst vor, dass man europaweit, weil wir innerhalb Europa ja auch sehr, sehr große Unterschiede haben, was den Anspruch an Tierwohl, an Standards betrifft. Und wenn man sich dann erstmal einigt auf gewisse Standards, und ich kann mir halt vorstellen, dass es weltweit dann auch bei der WTO zu Streitigkeiten oder Klagen eventuell sogar führen kann, wenn wir so hohe Standards haben. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn wir das irgendwann erreichen, aber ich sehe das auch erst in sehr ferner Zukunft so.
Dann danke für Ihren Anruf.
Ohne Stress geht nichts, Frau Bornholt.
Ohne Stress geht's nicht. Danke, Frau Bornholt, für heute Vormittag. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, aber Herr Moormann soll natürlich auch die Chance haben, nochmal einzusteigen in diesen Aspekt.
Ja, ich will einmal ganz kurz noch, was die Diskussion um die Importe angeht und letztlich auch den Schutz der eigenen Produktion, sprich der Landwirtschaft im Lande, auch noch mal einmal das Stichwort Mercosur bringen. Wir haben, und das will ich ganz deutlich sagen, die Situation, dass der Freihandel insgesamt was Positives ist für die Wohlfahrt aller daran teilnehmenden Länder. Das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber hier eben auch das Thema, dass wir hier eventuell tierische Produkte aus Drittstaaten dann in größerer Stückzahl wie bislang importieren. Hier gehört eben auch für mich dazu, dann dafür zu sorgen, dass bitte dann Rindfleisch aus Brasilien zu gleichen Produktionsbedingungen hergestellt sein muss, aufgewachsen sein muss, wie wir das hier eben auch haben, hier um diesen Thema, um diesen Aspekt also auch nochmal deutlich zu bringen. Und ich will in einer Position.
Ich will dieses Mercosur-Abkommen gar nicht, Herr Moormann.
Ich will in einem Aspekt Frau Künast tatsächlich recht geben und dort deutlich darauf hinweisen. Das Tierwohl-Label, was wir vorhin schon angesprochen haben, beinhaltet für mich auch eine eindeutige Herkunftsbezeichnung. Gleichwohl, wir wissen, dass es vielleicht nach wie vor eine gewisse Zahl von Käufern nicht interessieren wird, aber der Käufer, den es interessiert, der muss einfach ganz genau wissen und sehen können im Supermarkt, wo kommt dieses Stück Fleisch her, das ich hier kaufe. Und wenn ich eine Priorität habe für eine eher regionalere Versorgung, dann muss ich eben auch die Möglichkeit haben, das am Point of Sale, wie so schön gesagt wird, dann auch umsetzen zu können.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Martin Opper aus München. Auch er musste jetzt ein bisschen Geduld aufbringen. Herr Opper, ich grüße Sie und danke dafür.
Da habe ich es vorhin so diktiert, das ist Otter, aber es macht
Otter, Verzeihung, ja.
Aber das ist eigentlich ganz gut, das passt zu der Sache, was ich sagen möchte, dass man nämlich manchmal vielleicht die Wörter, die man nimmt, dass man die sich überlegen sollte, was man spricht. Und wenn man zum Beispiel, wenn man von Verbrauchern spricht, anstatt dass man einfach auch gerade von Seiten der Politik diese Menschen oder uns Menschen als Verantwortliche bezeichnet. Weil wir sind letztendlich die dafür entscheiden, was auf unserem Teller ist und was wir auch einkaufen. Und wenn immer nur vom Verbraucher ist, dann ist man quasi als Verbraucher, wirkt man so als das letzte Glied der Nahrungskette, der ja nichts dafür kann, weil er kann ja nur das tun, was ihm angeboten wird. Das ist nicht so. Ich bin selbstverantwortlich, was ich kaufe. Und wenn von der Politik da gesprochen werden würde, es gibt zwei Verantwortliche, einerseits die Produzenten der Waren und auf der anderen Seite die Menschen, die sie dann kaufen werden. Und es ist eine kleine Änderung, gerade Frau Künast, Sie sind da so eine Kämpferin, haben es vorhin 30 Mal, haben Sie Verbraucher gesagt und dann dachte ich mir, hoppala, wenn Sie mit dieser Werfe in Zukunft von Verantwortung sprechen würden, glaube ich, könnte auf lange Sicht sich einiges ändern.
Nämlich was, Herr Otter?
Dass die Menschen sehen, dass sie selbst das tun. Es ist egal, von was wir reden. Ob wir jetzt von der Ernährung reden oder von Luftverschmutzung. Es sind immer die Menschen, die ins Auto einsteigen. Es sind die Menschen, die Produkte kaufen. Es sind die Menschen, die es letztlich verantworten, wie die Tiere zu leben haben. Wenn das keiner kauft, dann werden diese Produkte nicht hergestellt. Kein Mensch würde das tun.
Also Sie entlassen damit die Politikerinnen und Politiker aus der Verantwortung, Rahmenbedingungen auch in diesem Bereich zu schaffen.
Ich nehme sie in die Verantwortung, dass sie uns Menschen dazu erinnern müssen, dass wir diejenigen sind, die verantwortlich sind, letztlich wen wir wählen und letztlich auch, wie wir uns verhalten. Und ich würde sie nicht entlasten, im Gegenteil. Es ist umgekehrt die Verantwortung der Politiker, uns Menschen dazu zu erinnern, welche Verantwortung wir tagtäglich haben. Und nicht einfach nur abzuwählen, ab und zu ein Kreuzchen zu machen bei der Wahl und im Supermarkt uns darauf verlassen zu müssen, was wir da vorgesetzt bekommen. Wenn wir uns kümmern wollen darum, wenn wir wirklich nachschauen und uns wirklich aus eigenem Interesse darum uns kümmern, was wir da auf dem Teller haben und nicht einfach nur uns verlassen darauf, dann glaube ich, ist es ein Schritt, den wir gehen, der in eine andere Richtung geht. Und ich, wie gesagt, kein Abwälzen der Verantwortung von den Menschen oder weg von den Politikern auf die Menschen, im Gegenteil. Das ist eher ein gutes Gewissen, sage ich mal, könnten uns die Politiker sein und nicht diejenigen, wo wir wiederum auch als Wahlvolk auch wiederum die Verantwortung abgeben und sagen, gut, wir machen uns unser, wir wählen jetzt und dann ist es entschieden. Nein, das ist nicht so. Wir entscheiden tagtäglich mit allem, was wir tun, was uns wichtig ist.
Danke, Herr Otter, für diesen Einwurf aus München. Matthias Wolfschmidt, ganz in Ihrem Sinne, wir Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sehen, dass wir Verantwortliche sind in diesem ganzen System und diese Verantwortung auch wahrnehmen.
Das wird ja üblicherweise, vielen Dank für den Beitrag, Herr Otter, das wird ja üblicherweise immer dann gezogen, dieses Argument, wenn irgendwo ein Skandal aufpoppt, sei es nun Tönnies, sei es eine Wurstfabrik, sei es irgendetwas, dann heißt es ja, und wir Verbraucher müssen uns auch an die Nase fassen, denn wir kaufen ja immer billig und deswegen sind wir verantwortlich. Wir haben uns als Staat so organisiert, dass wir eine Gesetzgebung haben, wir haben eine unabhängige Exekutive und eine unabhängige Judikative. Das ist eines der größten Errungenschaften, die dieses Volk jemals erreicht hat. Und dann muss man, glaube ich, und das gehört auch dazu, die Verantwortung dahin jeweils geben, wo sie hingehört. Gesetzgebung machen die in den Parlamenten und die sind dafür verantwortlich, dass die Gesetze gut sind. Die Exekutive, also die Regierungen, auch die bayerische, die sich ständig lobt, dass bei ihr ja alles besser sei, nebenbei bemerkt, habe ich neulich im Fernsehen gesehen, was aber nicht so ist. Die Regierungen sind verantwortlich dafür, die Gesetze durchzusetzen. Dass es da ziemlich mangelt, wissen wir. Die Lebensmittelüberwachung oder die Tierschutzüberwachung in der Fläche findet im Durchschnitt alle 15 bis 17 Jahre einmal auf einem Betrieb statt. Also die amtliche Tierschutzüberwachung, das ist ja natürlich eine lächerliche Geschichte. Exekutive hat eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung als Verbraucherinnen und Verbraucher oder ich würde es ja lieber sagen als Bürgerinnen und Bürger, natürlich uns auch Gedanken zu machen, was wir einkaufen, wie wir konsumieren. Es gibt kein Recht auf das tägliche Schnitzel und es gibt auch kein Recht auf das billigste Fleisch. Aber was unsere Verantwortung anlangt, ist es nicht diejenige, am Ende der Kette zu stehen und dafür gerade stehen zu müssen, was alles in der gesamten hochkomplizierten Produktionskette bei tierischen Lebensmitteln schiefgehen kann. Dafür haben wir andere Gremien und die müssen endlich die Verantwortung übernehmen. Und ich würde das gerne umdrehen, diesen Appell, und sagen, unsere Verantwortung, Herr Otter, ist es, die politisch Verantwortung tragen, daran zu ermahnen und sie unter Druck zu setzen, dass sie endlich Regeln aufstellen und auch durchsetzen, mit denen wir alle vernünftig leben können und bei denen wir alle auch moralisch, wenn Sie so wollen, auf der richtigen Seite stehen können. Das ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung.
Darf ich
nochmal was
dazu sagen? Im Augenblick, Frau Kühners, nur von mir noch die Bemerkung, wir haben 11 Uhr und gleich 25 Minuten. 5 Minuten bleiben uns noch. Ich würde gern diese Zeit damit zubringen. Die Ministerin hat einige Dinge, einige Aspekte angesprochen. Zuletzt, was sie tun will, Werbung von Lockangeboten verbieten, das Tierwohlkennzeichen auf europäischem Weg, auf den Weg bringen. Es wird über eine Tierwohlabgabe geredet, um tatsächlich die Ställe umzubauen, die Tierhaltung zu verbessern. Frau Kühners, was sind die ersten Sachen, die angegangen werden müssen? Vielleicht sammeln wir dazu noch mal ein paar Stimmen bis zum Ende dieser Sendung.
Na, es muss viel mehr angegangen werden. Also es sind die Ministerin macht ja immer so ein Name-Dropping, also immer ein paar Worte da rein, die aber für meine Begriffe nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Es sind im Wesentlichen Prüfaufträge, was Sie jetzt genannt haben. Anträge dazu gibt es längst im Deutschen Bundestag. Wir haben zum Beispiel beim Thema Preise auch gesagt, das Bundeskartellamt muss zuständig sein. Da stimmt dann am Ende wieder keiner zu, sondern man sagt, geht von neuen Prüfauftrag aus. Ich bin der festen Meinung, lassen Sie mich das Wort Verbraucher oder Kunde benutzen, dass wir ein Gesamtsystem aufbauen müssen, bei dem am Ende ein informierter Verbraucher oder Kunde sagen kann, jetzt weiß ich, wie es produziert ist und ich kann mich entscheiden. Aber jeder Zwischenschritt vorher muss eben auch dem Recht entsprechen, der Verfassung, dem Lissabonner Vertrag und so. Und dazu gehört für mich als allererstes, Haltungskennzeichnungen für alle Tiere einzuführen und ein akzeptables Niveau, bei dem die Tiere nicht zurechtgeschnitten werden für den Stall. Wir haben heute noch sowas wie betäubungslose Ferkelkastration, Schnäbelkürzen, Ferkelschwänzchen werden geschnitten und die Kühe enthornt, weil die Bedingungen so sind, dass sie sich gegenseitig angreifen und dann krank werden. Also nicht das Ferkel oder das Tier wird zum Stall zurechtgeschnitten, sondern die Ställe müssen geöffnet werden, das Tier muss raus können, es muss sich artgerecht verhalten können und darf keinen Schmerz und Leid erleiden. Das ist der allererste Punkt. Und dann muss das Bundeskartellamt bitte, prüfen können bei den Preisen, auch Richtung Lebensmittelhandel. Es reicht dann aber auch nicht zu sagen, der Kunde muss einfach mehr Geld zahlen, wir müssen eine gute Haltungsebene haben und es darf keine Werbung mehr geben an der Stelle, die irgendein falsches Bild suggeriert. Auch dazu hat es wiederholt Anträge im Bundestag gegeben. Für mich ist also das Fazit so, wir wollen einen Umbau. Ich will nicht nur Worte, ich will einen richtigen Umbau und einen Standard haben, bei dem Tiere nicht leiden. Und da drumherum bauen wir dann eine ordentliche Bezahlung, Transparenz und wir können uns entscheiden und alles zusammen bitte auch mit Klimaschutz. Und der ist nämlich bisher in allen Vorschlägen aus dem Ministerium vollkommen unter die Räder gekommen.
Marco Moormann, Mitglied im Niedersächsischen Landtag. Gehen Sie mit?
Wir haben in dieser Diskussion auch wieder festgestellt, und das zeigen auch einfach die ganzen Debatten der letzten Wochen, wir sind, und jetzt will ich auch mal ganz deutlich hier auch für meine Partei, für die CDU sprechen, wir sind hier in einem Transformationsprozess, der wirklich große Veränderungen bringt. Wenn wir uns engagiert ranmachen an die Nutztierstrategie, dann haben wir die Chance, haben wir die realistische Chance, den so umzubauen, dass wir eine gesellschaftlich breite Akzeptanz bekommen. Aber der entscheidende Punkt, der ganz entscheidende Punkt in dieser Debatte ist, nehmen wir bitte unsere Landwirtsfamilien bei dieser Diskussion mit. Wir haben noch nie ein so hohes Bildungsniveau gehabt bei den Landwirten. Das sind Promovierte zum Teil, Fachhochschulabsolventen, Meister, Fachschüler und so weiter, die haben ein super hohes Ausbildungsniveau. Die wollen mit uns zusammen mitmachen. Die wollen, dass wir anerkennen, was sie leisten. Und wir wollen hier in Deutschland eine Nutztierhaltung behalten. Wir haben einen starken vor- und nachgelagerten Bereich. Den gilt es zu schützen, zu schonen. Und es gilt dabei aber eben auch, diesen Transformationsprozess einzuleiten. Aber bitte unter vernünftiger Beteiligung der Landwirtsfamilien, die in Teilen an der Seite stehen und zugucken und sagen, ihr redet immer nur über uns, aber nicht mit uns. Das ist ein Umstand, der muss ganz dringend repariert werden.
Der Appell von
Tisch mehr als der Tierschutz.
Der Appell von Marco Moormann, dem CDU-Politiker aus Niedersachsen. Sie haben Renate Künast gehört, die Sprecherin für Tierschutz und Ernährungspolitik der Grünen. Danke auch an Sie, Frau Künast. Danke auch an Matthias Wolfschmidt von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Und eine Mail noch, muss ich erwähnen, von Klaus Schaffhäuser. Der bemängelt, dass von der Missachtung bei Menschen in dieser Sendung nun gar nicht die Rede war. Da hat er recht, ein Versäumnis meinerseits. Andererseits, wir haben vor 5 Wochen genau zu diesem Thema im Fall Tönnies vor allem über Beschäftigte gesprochen. Insofern fand ich es okay, wenn wir heute vor allem über Tiere in der Fleischproduktion sprechen. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich hoffe, Sie können was mitnehmen. Danke nochmal an alle Gesprächsgäste. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Jasper Barenberg. Machen Sie es gut.